Herzlich willkommen von meiner Seite. Einige kennen das schon. Ich klinge ganz deutlich so, als komme ich nicht hier aus der Region. Und das stimmt auch. Bin in Berlin groß geworden, arbeite in Berlin, bin in Berlin in wohnungspolitischen Initiativen aktiv und mische mich dort in die Politik ein. Das heißt also, die Übertragung von dem, was ich zu sagen habe und hier mitteile, die muss dann gemeinsam erfolgen. Ja? Ich finde es immer komisch, wenn man aus anderen Städten kommt und sagt, wie soll es in Freiburg, Dresden oder München laufen, wenn man gar nicht von daher kommt. Und insofern freue ich mich unglaublich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben, um gemeinsam über Wohnungspolitik und Auswege aus der Wohnungskrise zu sprechen. Wie angekündigt, werde ich zunächst einige Ergebnisse von der Studie vorstellen, die wir im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Das waren Studien, die vor allen Dingen auf der Basis von Mikrozensusdaten für alle Großstädte sind immer die mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen, durchgeführt haben und wo wir uns damit beschäftigt haben, wie sind eigentlich die Wohnverhältnisse, wie ist der Wohnungsmarkt strukturiert, gibt es vielleicht ein Defizit an Wohnungen für bestimmte Haushalte mit bestimmten Einkommen, kommen wir gleich später dazu und dann anschließend werde ich noch so ein paar Grundprinzipien mitteilen, die uns bei der intensiven Beschäftigung mit steigenden Mieten eigentlich in allen Städten immer wieder begegnen und die ich für wichtig halte, wenn man über Alternativen nachdenkt. Um mal gleich mit einem Zitat anzufangen von zwei amerikanischen Wohnungsforschern, David Madden und Peter Marcuse, die haben geschrieben, es gibt einen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie. Und das ist was, was wir, wenn wir es so hören, und sofort einleuchtet, weil die Interessen von Mieterinnen und Mietern an einer gut ausgestatteten, schön gelegenen, bezahlbaren Wohnung, den Interessen derer, die Wohnung vor allen Dingen als Geldanlage sehen und nach Marktwerten vor allen Dingen beurteilen, häufig entgegenstehen. Wir kennen das aus ganz vielen Städten, wenn die Wohnungsmärkte angespannt sind, dann wird dieser Widerspruch zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie immer größer. Wenn man das in öffentliche oder auch politische Diskussionen bringt, dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand in der Regel aus der herrschenden Politik oder von den Immobilienverbänden oder anderer Seite in abwiegelnder Weise sagt, nun, regt euch mal nicht so auf, im Durchschnitt ist der Wohnungsmarkt in Deutschland völlig in Ordnung. Ja, und das stimmt, hier sind die Durchschnittsdaten für die Wohnung in allen deutschen Großstädten und da sieht man, eigentlich haben alle Personen eine relativ große Wohnfläche von 44 Quadratmeter, eine durchschnittliche Miethöhe pro Haushalt von 550 Euro pro Quadratmeter, ganz wichtig, eine Mietkostenbelastung von 31%, also im Durchschnitt sind die Wohnungen fast leistbar. Ja, leistbar war immer diese Definition, dass wir gesagt haben, niemand soll mehr als 30% von seinem Einkommen für die Miete ausgeben müssen. Und wir wissen aber, dass so Durchschnittswerte natürlich immer richtig wenig darüber sagen, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Und das war Aufgabe von der Studie, die wir durchgeführt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich nach Einkommensklassen, nach Haushaltsgrößen, nach den Städten differenziert analysieren, wie sind die Wohnverhältnisse in den großen Städten in Deutschland. So, und
Ich habe eine Frage stellen. Es hat geschrieben, Anteil von Mietwohnungen, 75%.
In den Großstädten. Das ist der Durchschnitt aller Großstädte. Das sind alles Zahlen für die 77 Großstädte. Ich habe jetzt die Zahl für Freiburg nicht im Kopf. Die ist, glaube ich, ein bisschen geringer, aber sozusagen das Wohnen in großen Städten ist ein Mietwohnungswohnen. Deshalb sind auch ganz viele wohnungsbezogene Auseinandersetzungen immer Auseinandersetzungen um die Miethöhe. So, die ersten Erkenntnisse, die wir haben, die sind wenig überraschend. Also das Einkommen spielt eine extrem große Rolle für die Art und Weise, wie wir wohnen. Ja, je höher das Einkommen, desto besser ist die Ausstattung der Wohnung. Je höher das Einkommen, desto größer ist der Wohnflächenkonsum, desto sicherer sind die Wohnverhältnisse. Wir haben in vielen Städten erstaunlich hohe Anteile schon in diesen Daten gefunden von Menschen, die in Untermietverhältnissen, in befristeten Mietverhältnissen, in Staffelmietverträgen leben, also die sich deutlich von so einem Standardmietvertrag, der dauerhaft gesichert ist und wo die Mietsteigerungen vom bürgerlichen Gesetzbuch auch bestimmt werden, unterscheiden. Und fast alle, die in solchen Mietverhältnissen, in prekären Mietverhältnissen leben, sind diejenigen mit geringen Einkommen. Und je höher die Einkommen, umso sicherer werden die Wohnverhältnisse, vor allen Dingen dann, wenn es in den Eigentumsbereich übergeht. Eine wichtige Erkenntnis war, dass je höher die Einkommen sind, desto geringer ist die Mietbelastungsquote, und im Umkehrschluss heißt das vor allen Dingen, diejenigen, die geringe Einkommen haben, zahlen einen größeren Anteil ihres Haushaltseinkommens für die Miete. Und da sehen wir schon, wie trügerisch die Durchschnittswerte sind, denn 40% von allen Haushalten in den Großstädten müssen schon jetzt mehr als ein also als diese 30% für das Wohnen ausgeben. Ja, und wir werden gleich sehen, bis zu welchen Mietbelastungsquoten das kommt. Und dann etwas, was wir auch aus dem Alltag natürlich kennen, und jeder, der schon mal eine Wohnung suchen musste oder in den letzten Jahren sich auf Wohnungssuche begeben hat, je höher das Einkommen, umso leichter ist der Zugang, wenn man eine neue Wohnung sucht. Ja, das wird durch die Vermieterin in der Regel ja auch so reguliert, dass man sagt, ich will eine Einkommensbescheinigung von allen haben, die sich hier um die Wohnung bewerben, und eine Schufa-Auskunft, und erst wenn das alles nach sozusagen Zahlungsfähigkeit, die auf Dauer gestellt ist, aussieht, wird man den Zuschlag für die Wohnung bekommen. Bei den Wohnkosten, Mietkostenbelastung, hier vielleicht ein Detail aus der Studie. Wir haben uns angeschaut, wie die Mietkostenbelastung auf die Einkommen, hier pro Kopf Einkommen der Haushalte umgerechnet aussehen, und wir sehen, es gibt tatsächlich Haushalte, die unter 10% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Das sind aber diejenigen, die in den höchsten Einkommensgruppen sehen, und wir sehen dann in der Skalierung, je geringer das Einkommen ist, desto stärker ist die Mietkostenbelastung, und wir haben tatsächlich, da mussten wir unsere Statistik sogar noch erweitern, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es in dem Bereich überhaupt Daten gibt. Es gibt Haushalte, die mehr als 55% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Ja, also kann jeder für sich und seine eigene Einkommens- und Mietrelation sich überlegen, aber das ist keine Ausnahme, sondern so, dass da nennenswerte Fälle aufgekommen sind, die uns sehr deutlich gemacht haben, es gibt einen Bereich von nicht leistbaren Wohnungsversorgungssituationen, die vor allen Dingen von denen oder die betreffen, die geringe Einkommen haben. Alles wenig überraschend, aber für uns waren auch die Ausmaße, in denen das stattgefunden hat und in denen wir das in den Städten feststellen konnten, tatsächlich auch neu. Also weil diese Grundprinzipien hätte ich jederzeit auch vorher unterschrieben, also dass das Einkommen Einfluss auf die Wohnsituation hat, aber das tatsächlich in Daten zu sehen, war nochmal ein Mehrwert. Ein zweiter Punkt, den wir diskutiert haben, ist, wie wirkt sich eigentlich das System von Mietzahlung auf soziale Ungleichheiten aus, wenn die Mietkostenbelastung so unterschiedlich verteilt sind. Und ich will hier ein kurzes Beispiel geben. Wir nehmen als exemplarische Haushalte eine Alleinerziehende mit Kind und ein junges Lehrerehepaar ohne Kinder. Die zählen in den Statistiken beide als Zwei-Personen-Haushalte. Die konkurrieren letztendlich um eigentlich ganz ähnliche Wohnungsgrößen und Wohnungsausstattung. Und wir haben mal die Haushaltseinkommen verglichen und sehen, unsere Alleinerziehende mit dem Kind, die wohnt in Berlin, die geht 35 Stunden in der Woche auf Arbeit, bekommt den staatlichen zugesicherten Mindestlohn, noch ein Kindergeld dazu, die muss mit 1.300 Euro über die Runden kommen, gilt damit statistisch als arm. Ja, unter 60% des Medianeinkommens gilt man statistisch als arm oder armutsgefährdet. Dieses Einkommen ist gering und auf der anderen Seite zu hoch, um staatliche Hilfen zu bekommen. Also wenn die zum Amt gehen würde, würde man sagen, na, du hast ja ein Einkommen, also du musst hier keine Grundsicherung bekommen, du kriegst auch keine Kosten der Unterkunft. Ihr Einkommen ist in dem konkreten Fall sogar so hoch, dass sie kein Wohngeld zusätzlich bekommen würde, sondern muss mit diesen 1.332 Euro über die Runden kommen. Unser Lehrerehepaar, die sind ganz jung, die kriegen beide das Einstiegsgehalt. Lehrerinnen und Lehrer werden in Berlin nicht so üppig bezahlt wie in anderen Bundesländern. Wir sehen aber schon, wenn man zwei solche Einkommen mit nach Hause bringt, hat man ein deutlich größeres Budget. Das Maß an Ungleichheit wie wir es klassischerweise messen, würde jetzt hier bei 1 zu 3,3 liegen. Ja, also das Lehrer-Ehepaar hat das mehr als Dreifache an Haushaltseinkommen zur Verfügung. Da könnten die Statistiker errechnen, wie groß der Gini-Koeffizient ist, wenn man ganz viele solcher Daten hätte. Das, was uns jetzt interessiert, ist, was passiert eigentlich mit den Einkommen, wenn diese beiden Haushalte also eine Wohnung mieten. Dann wissen wir aus unseren Daten, Haushalte, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die also in dieser Einkommensklasse sind, in der unsere Alleinerziehende ist, die haben im Durchschnitt eine Mietkostenbelastung von fast 40%. Das heißt, die wird ungefähr 528 Euro für ihre Wohnung ausgeben können, während die Einkommensklasse, in der unser Lehrerpärchen ist, im Durchschnitt nur 17% bezahlen. Das haben wir von all den Haushalten, die in den statistischen Daten vorgekommen sind, errechnet. Die haben also, obwohl sie eine geringere Mietkostenbelastung haben, ein größeres Budget. Also die werden wahrscheinlich bei jeder Wohnungsbesichtigung immer vorgezogen werden vor der Alleinerziehenden, weil sie auch mehr Geld auf den Tisch legen können. Was bleibt dann zum Leben übrig? Klar, die Miete wird abgezogen, haben schon gesagt, zusätzliche Gelder, Kosten der Unterkunft, Wohngeld gibt es für unsere Alleinerziehende nicht, für das Lehrerehepaar gibt es das auch nicht. Und wir sehen, die Gelder, die übrig bleiben, haben einen noch größeren Unterschied, als es eigentlich über die Einkommen schon da war. Ja, und wir haben gerade, Hans-Böckler-Stiftung ist ja die Gewerkschaftsstiftung, wo es viel darum ging, dass wir sagen, so, wie ist eigentlich das Verhältnis von Einkommen und Wohnsituation? Ja, und das war schon allen klar, dass sozusagen wer wenig Geld hat, schlechter wohnt. Dass wir aber jetzt herausgefunden haben, dass die Wohnsituation die sozialen Ungleichheiten nochmal verschärfen, bringt auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive natürlich das Wohnungsthema nochmal ganz neu mit auf die Tagesordnung. Wenn wir das zusammenfassen für den Punkt, dann kann man relativ simpel sagen, die Wohnverhältnisse, die sind in zumindest marktförmigen Wohnungsversorgungssystemen immer auch Effekt der sozialen Lage. Ja? Wer viel Geld hat, wer ein hohes Einkommen hat, lebt besser, hat die besseren, größeren und schöneren Wohnungen. Und wer das Einkommen nicht zur Verfügung hat, muss sich häufig mit Ungunstlagen, mit überbelegten Wohnungen, mit kleinen Wohnflächen etc., mit unsicheren Mietverhältnissen zufrieden geben. Ein zweiter Punkt, den wir aus vielen anderen sozialwissenschaftlichen Studien kennen, ist, dass die Wohnverhältnisse und die Wohnsituation und auch die Umgebungskontexte, gerade in großen Städten, einen Einfluss wiederum auf die Lebenschancen haben. Ja, und das ist in Großstädten, gerade in denen, die wir untersucht haben, macht es einen Unterschied, ob man im Zentrum im schön sanierten Altbau wohnt, wo man die Auswahl zwischen zwei Gymnasien hat und das Theater gleich um die Ecke ist, oder ob man in einer randstädtischen Siedlung wohnt, wo der Bus vielleicht am Abend nicht mehr so häufig fährt, wo es keine Infrastrukturen gibt. Also all diese Effekte der Segregation, der räumlichen Polarisierung, die spiegeln sich darin wider. Das heißt also, Wohnen produziert auch hier eine Form der Ungleichheit. Dann, und das ist was, was wir gerade in den Städten mit steigenden oder sehr hohen Mieten beobachten, kann man sagen, so ein Wohnungsmarkt ist eigentlich eine Zirkulation von Zahlung und Einnahme. Also viele Mieterinnen zahlen ihre Miete und wenige Eigentümer oder Vermietungsgesellschaften nehmen das Geld entgegen. Und da, wo die Mieten steigen, wird dieser Vermögenstransfer, der da stattfindet, nämlich die einen geben einen immer größeren Anteil ihres Einkommens ab und die anderen bekommen immer mehr dazu, gerade weil, so wie Städte organisiert sind, in der Regel das eine auch eine sehr große und das andere eine sehr kleine Gruppe ist, führt das zu einer Eskalation der Vermögensungleichheiten, die wir beobachten können. So, und als viertes Feld, werden wir auch noch ein bisschen genauer kennenlernen, ist es auch so, dass der Staat ja sich in das Wohnen einmischt. Ja, auch wenn wir immer sagen, der neoliberale Staat, der hat sich eigentlich aus der Wohnungspolitik zurückgezogen, der wollte sogar versuchen, die Wohnung zu verkaufen, hat es auch in vielen Städten gemacht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist der Wohnungsbereich ein hochregulierter Bereich, in dem unglaublich viele öffentliche Gelder fließen. Ja? Die werden häufig nicht als wohnungspolitische Gelder wahrgenommen, weil sie nicht in den sozialen Wohnungsbau fließen, weil sie vielleicht auch nicht übers Wohngeld ausgegeben werden, sondern weil sie über Steuerabschreibungsmöglichkeiten und andere Anreize bezahlt werden. Ja? Und das heißt also, wenn wir den Staat auch noch mit in die Beobachtung einziehen, dann sehen wir, dass wir hier auch nochmal ein staatliches System der Umverteilung haben, die auch über den Wohnungsmarkt und über die Wohnungsversorgung organisiert wird. Kurzum, Wohnen ist ein Medium oder in den Städten das zentrale Medium zur Reproduktion von sozialen Ungleichheiten. Ja, also ein anderes Medium ist die Arbeit, wie sie verteilt ist und die Einkommen, wie sie gezahlt werden, aber sozusagen das Wohnen ist nochmal eine quasi Eskalationsstufe von dem, was wir an Ungleichheiten in der Gesellschaft beobachten. Ja, das ist sozusagen neben der unmittelbaren Betroffenheit, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich habe Angst, aus meiner Wohnung verdrängt zu werden, ist das, glaube ich, eines der zentralen Motive, warum in so vielen Städten Mieterinnen und Mieter sich auch organisieren, warum das Wohnen, ja, selbst die Kanzlerin sagt es ja, inzwischen die zentrale soziale Frage geworden ist. Ja, da kann man sagen, das ist sie eigentlich schon immer. Also, aber es ist gut, dass es jetzt so diskutiert wird. Wir werden im Folgenden an einzelnen Beispielen aus den großen Städten sehen, wie die Ökonomie der Ertragserwartung, wie ich sie nenne, in den Städten eine Krise der sozialen Wohnungsversorgung hervorgebracht hat. Und es geht viel darauf zurück, dass wir uns erklären müssen, warum es in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit 2008, 2009, einen rasanten Anstieg von Mietsteigerungen gegeben hat. Ja, das ist was, was wir in allen Städten sowohl an den Daten sehen, das sehen wir aber auch, wenn wir uns die Aktivitäten in den Städten anschauen, dass gerade in den letzten 10 Jahren immer stärker Mietenproteste, mietenpolitische Aktivitäten entstanden sind, die darauf reagieren, dass die Mieten eskalieren. Ich habe hier mal Daten zur Mietpreis- und Kaufpreisentwicklung mitgenommen und diejenigen, die sich mit sozusagen der rechtlichen Regulation des Wohnens auskennen, die werden die hellblaue und die dunkelblaue Linie gut unterscheiden können. Ist das zu sehen auch hinten? Da sind Linien, Grafik, die hellblaue Linie, das ist die sogenannte Bestandsmiete. Das ist sozusagen die Miethöhe, die erfasst wird, wenn zum Beispiel Mietspiegelerhebungen stattfinden in einzelnen Städten oder wenn man die Bestandsmieterin fragt, wie viel Miete zahlt ihr eigentlich? Und da wissen wir, wer einen langfristigen Mietvertrag hat, ja, also kein Staffelmietvertrag und kein Untermietvertrag, kein befristeten Mietvertrag, wer einen langfristigen Mietvertrag hat, für den gelten im Großen und Ganzen eigentlich diese Regeln, die das BGB bereithält. Dass man sagt, also die Miete darf nur in kleinen Schritten alle 3 Jahre um 20 und in vielen Städten um 15% angehoben werden an das Niveau der Vergleichsmiete im Vergleich zu vielen anderen Ländern, also ein halbwegs gut regulierter Bereich. Dann wissen wir aus den Details in den Städten, dass das natürlich immer umgangen werden kann durch Modernisierungsmaßnahmen, durch sozusagen andere Form der Mietsteigerung. So, aber auch diese Bestandsmiete ist im Durchschnitt um 32% gestiegen in den 8 Jahren, die hier dargestellt sind. Das 8 wahrscheinlich. Also in den 8 Jahren, die hier dargestellt sind, wo man sagt, na, das ist ja fast noch auf dem Niveau des Inflationsausgleichs, würden uns wahrscheinlich die Immobilienexperten sagen. Dann nehmen wir die dunkelblaue Linie. Das ist die Steigerung, die hier dargestellt ist, der sogenannten Angebotsmieten. Ja, das sind Angebotsmieten, das sind die Marktmieten, die verlangt werden, in der Regel auch gezahlt werden, wenn Wohnungen neu vermietet werden. Ja, da ist die Eskalation deutlich größer, das sind 63% von Steigerungen, also sozusagen 2/3 mehr wird inzwischen in den Städten genommen und das ist eine Entwicklung, die wir von unterschiedlichen Ausgangsniveaus. Ja, in München waren die Mieten auch 2009 deutlich höher als in Leipzig oder Berlin. Aber diese Steigerungskurven, die sehen eigentlich in fast allen Städten sehr ähnlich aus. Ja, und wir sehen hier schon relativ deutlich, die Angebotsmieten, die Neuvermietungsmieten entkoppeln sich von den Bestandsmieten. Ja, wir werden darauf zurückkommen, nur um das im Hinterkopf zu behalten. Dann sehen wir hier an dem Beispiel noch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen, die sind gerade in den ersten Jahren nach der Finanzkrise gar nicht so drastisch aufgestiegen, sondern eigentlich erst so ab dem Jahr 2013, 2014 gibt sozusagen auch nochmal einen Boom in den Eigentumswohnungen. Ja, kann regional unterschiedlich sein, sind ja die zusammengefassten Daten von allen Städten, da ist glaube ich sogar Chemnitz mit dabei und Herne, also sozusagen sehr unterschiedliche Wohnungsmarkttypen, aber nur um diese Grundprinzipien zu erkennen, sozusagen noch höher ist der Preissteigerung bei den Eigentumswohnungen. So, zur Orientierung habe ich mal Gewerkschaftsstudie, muss man machen und ist glaube ich auch an sich eine gute Hilfslinie, die hier gestrichelt sich unten an der Basis entlang hangelt. Das ist die durchschnittliche Entwicklung der Einkommen im selben Zeitraum. Die sind um 19% gestiegen. Ja, und dann sehen wir, also eine durchschnittliche Steigerung des Einkommens, jetzt sind wir wieder beim Durchschnitt, also wahrscheinlich können sich viele melden, die sagen, bei mir ist das Einkommen nicht mal um diese 19% gestiegen. Ja, aber es gibt ganz viele, die sagen, aber meine Miete, die ist gestiegen. Ja, und wir sehen, dass selbst die Bestandsmietentwicklung eigentlich schon sozusagen gar keine Beziehung mehr zu der Einkommensentwicklung hat. Also das, was wir in unseren Studien gezeigt haben, wie hoch die Mietkostenbelastung ist, dass sich das verändert im Laufe der Zeit. Ja? Und dass es aber auch nochmal deutlich wird, alles was in den Bereich von Eigentumswohnungen geht, alles was in den Bereich von Neuvermietung geht, hat mit den Einkommensentwicklungen so richtig gar nichts mehr zu tun. Ja? Und das heißt auch, dass diejenigen, die eben nur durchschnittliche Einkommen haben, da auch kaum eine Chance haben, eine Wohnung zu bekommen. Ich habe das mal hier fürs Beispiel Berlin sozusagen nochmal mit realen Daten mitgenommen. Jetzt können alle, geht 1991 los, sozusagen nochmal staunen. Umgerechnet 3,11 Euro war die durchschnittliche Miethöhe in Berlin, aber es ist inzwischen auch schon fast 30 Jahre her. Und wir sehen hier eine ganz interessante Entwicklung, dass wir nämlich ungefähr bis zum Jahr 2005, 2006 eine relativ parallele Entwicklung von Bestandsmietpreisen und Neuvermietungspreisen, die rote Kurve, haben. Ja? Und gab es sogar so einen Zeitpunkt, ich habe das verpasst, glaube ich, um 2000, man hätte seine Wohnkosten durch einen Umzug reduzieren können. Also ganz einmalig, ja, also der gelacht. Ja, so verrückt war Berlin. Und dann kommt das, was alle, die es beschreiben, na, ja, das ist jetzt die Anpassung an den ganz normalen Wohnungsmarktwahnsinn, den wir aus allen westdeutschen Großstädten kennen, nämlich, dass diese Angebotsmieten sich völlig entkoppeln. So, was heißt diese Entkopplung? Ja, inzwischen ist das ein Abstand von über 4 Euro, der dazwischen liegt. Das hat mehrere Konsequenzen. Das heißt zum einen, alle, die jetzt neu in die Stadt kommen, die jetzt eine Wohnung suchen, die müssen richtig tief in die Tasche greifen. Also im Vergleich zu denen, die schon da sind, die also irgendwie in diesen durchschnittlichen Bestandsmietlinien mit dabei sind. Ja, das ist auch ein Selektionsmechanismus. Eigentlich macht eine Stadt, die so einen Wohnungsmarkt hat, relativ deutlich, hier sind alle willkommen, die genug Geld mitbringen, um den Neuvermietungspreis zu bezahlen. Alle anderen werden eigentlich de facto ausgeschlossen oder müssen sich sozusagen sehr mühsam um Wohnungen bemühen, müssen sehr schlecht ausgestattete Substandardbestände in Kauf nehmen oder finden auch einfach gar nichts. Zweiter Punkt und zweiter Effekt von solchen Auseinanderdriften von Bestands- und Angebotsmieten ist, dass ein eigentlich riesengroßer Vorteil von Mietwohnungsmärkten damit ausgeschlossen wird. Nämlich der, seine eigene Lebenssituation durch einen Wechsel der Wohnung sozusagen in Einklang zu bringen. Also eine Familie gründet sich und wird größer, hat einen größeren Raumbedarf, zieht von der kleinen Wohnung in eine größere Wohnung. Oder die Kinder ziehen aus und der Partner oder die Partnerin verstirbt und man sagt, die vier Zimmer sind mir jetzt zu groß, ich suche mir was Kleineres. Also sozusagen das, wo man sagen könnte, wenn es irgendein Versprechen von Markt gibt, dann ist es ja sozusagen seine Kunst, die Verteilung der Güter zu organisieren. Das scheitert unter solchen Bedingungen. Wir haben unglaublich viele alleinstehende Ältere, überwiegend Damen, also die Familien ausgezogen, da sind die Männer, die waren schon beim Heiraten älter und dann sterben sie auch noch früher, die sind dann allein, das ist Statistik, also die wohnen in ihren sozusagen viel zu großen Wohnungen mit 95, vielleicht auch 120 Quadratmeter und sagen, so alleine ist es mir viel zu groß, es ist mir eigentlich auch zu teuer, aber selbst der Umzug auf die Hälfte der Wohnfläche sozusagen wäre teurer. Also das heißt also, dass diese Unmöglichkeit da umzuziehen, gleichzeitig wissen wir, junge Familien suchen dringend Wohnungen, die sie nicht bekommen können wegen der hohen Neuvermietungsmieten oder die es auch nicht gibt, weil die alten Damen da sitzen und da nicht rauskommen. Also sozusagen völliges Dilemma. Was der Markt hier produziert und wo man sagt, so, also wenn der Markt was kann, dann müsste er doch wenigstens diese Verteilungsfunktion gut übernehmen und selbst da scheitert er. Und der dritte Aspekt, also neben diesen Benachteiligungen derer, die neu in die Stadt kommen und dem Unterbrechen von Umzügen, sehen wir auch in fast allen Städten, dass die Fluktuationsquoten, also die Zahl der Umzüge innerhalb der Städte sozusagen drastisch in den Keller gehen. Also sozusagen teilweise nur noch 4-5% der Bevölkerung ziehen pro Jahr um und wir hatten in vielen Städten Phasen, in denen es über 10-15% waren. Ja? Also gerade wenn die Wohnungsmärkte entspannt sind, dann kann man sich sozusagen ständig die Wohnung seinen eigenen Wünschen nach neu aussuchen. Funktioniert ja gar nicht. Ja? Also wer am anderen Ende der Stadt einen Job bekommt oder den Ausbildungsplatz wechselt, für den kommt das überhaupt nicht mehr in Frage, dass man sagt, sollte ich vielleicht in die Nähe von diesem Arbeitsplatz ziehen, um eine Stunde Fahrt jeden Tag zu sparen. Ja? Angesichts dieser steigenden Neuvermietungsmieten wäre es für viele eine völlig absurde Idee. Ja? Aber also diese Form von Anpassung, alles gibt es mehr. Aber dritter Punkt, wir wechseln kurz die Perspektive in die Vermieterperspektive, in die Eigentümerperspektive. Ja? Vielleicht in die Eigentümerperspektive, die tatsächlich angetreten ist, um aus dem Eigentum möglichst viel Rendite herauszuwirtschaften. Und da sieht es jetzt so aus, dass diese Altmieter im Prinzip der tatsächlichen Ertragsmöglichkeit, die mir all die Wohnungsmarktanalysen immer wieder bestätigen, dass man in Berlin inzwischen 11 Euro pro Quadratmeter nehmen kann. Und ich habe hier diese ganzen Alten, die nur 5 oder 6 Euro bezahlen. Ja, das erhöht den Verdrängungsdruck. Also je größer diese Lücke ist, desto größer wird der Verdrängungsdruck, weil es ein ökonomisches Motiv gibt, den Mietvertrag zu wechseln. Ja, also wahrscheinlich ist niemand von denen, die diese Verdrängung organisieren, an sich und von sich heraus bösartig. Ja, die wollen einfach nur das bekommen, was ihnen scheinbar zusteht, nämlich diese Neuvermietungsmiete, die alle anderen, die neu vermieten, auch bekommen. Ja, und das führt letztendlich dazu, dass es eine ganze Reihe von Verdrängungsdruck gibt und wir haben in vielen Städten mit Mieterinitiativen und Mieterorganisationen Tendenzen festgestellt, was gehäuft aufgetreten ist, also stärker als früher. Das sind Eigenbedarfskündigungen, also das Umwandeln von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen und wenn dann Einzeleigentum besteht, die Kündigungsklage mit der Begründung der Eigennutzung. Ja, nimmt zu. Jetzt haben wir vorhin gesehen an diesen Linien, das ist tatsächlich eine sehr rationale Strategie für jemanden, weil diese Kaufpreise ja noch höher sind als einfach nur eine Neuvermietung. Was zugenommen hat, sind die Verwertungskündigungen. Ja, komplizierter Begriff, aber relativ ehrlich, eine Verwertungskündigung tritt dann ein, wenn ein Eigentümer eines Hauses gegenüber dem Stadtplanungsamt in der Regel geltend machen kann, dass er sagt, eine Sanierung von dieser alten Bruchbude, die kostet mich viel mehr, als wenn ich es abreiße und neu baue. Ja, da holt man sich ein Gutachten, gibt ganz viele Gutachter, die dafür bezahlt werden und die das deshalb auch machen. Die schreiben dann auf 4 Seiten oder manchmal auch auf 20 Seiten auf, dass die Kosten der Sanierung eigentlich ökonomisch nicht zumutbar wären. Und dann geht man zum Amt und sagt, ich kriege ja eine Abrissgenehmigung, ich baue auch neu. Und liebes Amt, weil ihr ja mehr Wohnung haben wollt, habt ihr ja in eurem Parteiprogramm geschrieben, ich verspreche sogar, ich baue hier mehr Wohnungen, als vorher da sind. Ja, ist natürlich ganz im Eigennutz, wenn ich doppelt so viele Wohnungen auf derselben Fläche baue, dann ist auch der Ertrag, den ich daraus erwirtschaften kann, natürlich höher. So, dann kriegt er die Genehmigung und dann geht er zu den Mieterinnen und Mietern und sagt, das stimmt, deutsches Mietrecht schützt alle, also wer immer seine Miete zahlt, kann eigentlich nicht gekündigt werden, außer beim Eigenbedarf und Verwertungskündigung. So, dann müssen die Mieter raus. Ohne, also mit Schutzfristen, manchmal ein halbes Jahr, manchmal 9 Monate, müssen raus, nimmt zu. Modernisierungsumlage ist bekannt, ja, immer noch umstritten, ob diese 11% weitergenommen werden oder ob es auch nur 8% heruntergezoomt wird. Aber selbst dann sind es Mietsteigerungen, die wir in Einzelfällen beobachtet haben, wo die Miete um 7, 8 bis 9,50 Euro pro Quadratmeter gestiegen ist. Also nicht auf, sondern um. Also auf die Miete, die man sowieso schon zahlt, werden die gesamten Sanierungs- und Modernisierungskosten in 11% ausgerechnet pro Jahr und dann errechnet sich daraus die sogenannte Modernisierungsumlage. Ja? Und der Gesetzgeber hat 2013 auch noch dafür gesorgt, dass energetische Sanierung, ja, die ja angeblich im gesellschaftlichen Zielkorridor um die CO2 Produktion in Deutschland zu reduzieren liegt, dass die von den Mietern anders als andere Modernisierungen auf jeden Fall geduldet werden müssen. Ja, gegen andere Modernisierungen, da kann man nochmal klagen, da kann man, wenn man einen guten Rechtsanwalt hat, sagen, ich brauche überhaupt keinen Aufzug oder ich bin mit meinem Bad zufrieden oder was auch immer. Bei den energetischen Sanierungen heißt es erstmal, auf jeden Fall muss das geduldet werden und ein Streit kann es hinterher um die Höhe der Umlage geben. Ja, aber wenn es erstmal ausgegeben ist, das Geld, gibt es ganz wenig Fälle, wo diese Umlage nicht realisiert wird, es sei denn, man kann eine soziale Härte geltend machen. Da muss man im Mietrechtsverfahren quasi seine Vermögens- und Einkommenssituation noch stärker offenlegen, als man das gegenüber den Sozialämtern muss. Also auch da völlig unrealistische Perspektive. Modernisierungsumlagen. Wer nicht das Einkommen hat, dass er seine Miete einfach so verdoppeln kann, zieht aus. So, was haben wir noch festgestellt? Fiktive Modernisierungsankündigung. Ja, ein neuer Trend kannten wir bis dahin noch nicht. Haben uns vor allen Dingen Mieter in den Großstädten erzählt, also Mietervereine auch, die berichtet haben, da sind Mieter gekommen, Mieterinnen, die haben eine Modernisierungsankündigung für eine sehr, sehr üppige und umfangreiche energetische Sanierung auf den Tisch bekommen oder im Briefkasten gehabt von ihrem Eigentümer. Und dann sind sie zum Anwalt und haben gesagt, hier, energetische Sanierung, die Miete soll sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen, was soll ich denn machen? Dann gucken die Anwälte darauf und stellen fest, tut uns leid, liebe Mieterin, also diese Modernisierungsankündigung ist vollkommen wasserdicht, alle Formalien sind eingehalten, die Gesetzeslage hat sich ja leider auch geändert, du wirst es dulden müssen. So, Mieterinnen reagieren darauf in der Regel erstmal geschockt und dann, wahrscheinlich haben die so einen Folienvortrag gesehen, wissen die Angebotsmieten, die steigen quasi jeden Monat. Die steigen. Ich muss so schnell wie möglich aus dieser Wohnung raus. Ich kann mir diese Modernisierungsumlage nicht leisten. Wenn ich umziehen muss, dann so schnell wie möglich. Also bei ImmoScout, ImmoWelt wird eine Annonce aufgegeben, suche Wohnung, bin auch bereit, mehr zu zahlen als bisher. Nein, es muss nicht mehr das beliebte Viertel sein, wo ich bisher gewohnt habe. Die Wohnung kann auch ein bisschen kleiner sein, Balkon, alles nicht so wichtig. Wenn die Mieterinnen Glück haben, finden sie auf dem Weg eine Wohnung, die sie gerade noch so bezahlen können. Werden mehr bezahlen als vorher, ziehen dort um. Machen von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, den es nämlich gibt, wenn so eine Modernisierungsankündigung im Haus ist. Ziehen um, packen die Sachen aus, versuchen Freunde in dem neuen, weit von ihrem bisherigen Wohnort entfernten Viertel zu finden und haben in all dem Stress vergessen, diese Suchanfrage bei ImmoScout oder ImmoWelt abzumelden, kriegen also immer noch jede Woche da die zusammengepackten Pakete von Angeboten und stellen dann nach 4 oder 5 oder 6 Wochen fest, meine alte Wohnung wird jetzt wieder vermietet. Und oh Wunder, überhaupt nicht mit einer energetischen Sanierung, mit überhaupt keiner Sanierung, sondern einfach nur mit einem deutlich höheren Preis, nämlich dem üblichen Neuvermietungspreis. Ja, wir sind mit den Anwälten und solchen Fällen vor Gericht gegangen, haben versucht, sozusagen die Mieter zurückzuplanen, weil ja völlig klar ist, so eine fiktive Modernisierungsankündigung ist einfach nur ein Trick, um die alten Mieter loszuwerden. Und du hast keine Chance. Du hast unter der jetzigen Gesetzeslage keine Chance, wenn du von deinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hast. Ja? Und nur, ich beschreibe das um so ein bisschen die Bandagen, mit denen auch gearbeitet wird, um diese Neuvermietungsmieten tatsächlich zu realisieren. Es gibt Firmen inzwischen, die haben in ihrem Angebotsportfolio, wenn man auf den Seiten ist, was bieten die an? Nicht nur die normale Vermietung oder das Schreiben von Betriebskostenabrechnung, sondern taucht immer häufiger ein Begriff auf wie aktives Entmietungsmanagement. Ja? Wie das dann aussieht, da werden die sich am wenigsten wehren können, die werden beschwatzt. Da wird gesagt, wir helfen euch beim Umzug, wir zahlen euch auch den Umzugswagen und noch 3.000 Euro drauf. Wenn da die Hälfte der Mieterinnen und Mieter drauf reinfällt und auszieht, dann kann man sozusagen sich den Rest derer, die noch bleiben, quasi passgerecht zurechtrücken. Da wird mit Druck gearbeitet, irgendwann kommt das Geldköfferchen und die letzten bekommen unglaublich hohe Summen geboten dafür, dass sie endlich ausziehen. Aber insgesamt ist es ein relativ lohnendes Geschäft offensichtlich, weil es vielfach angewendet wird und teilweise in den Häusern, in denen so ein aktives Entmietungsmanagement stattfindet, berichten Mieter, Mieterinnen immer wieder, dass im Gegensatz zu all den Jahren vorher häufiger zu Wasser, Gas und Stromschäden kommt. In Berlin machen wir schon Witze immer, also dass die Häuser, in denen besonders aktive Mieterschaften sind, wo schon auch ein Teil verdrängt wurde, dass man eigentlich damit rechnen kann, dass kurz vor Weihnachten irgend so ein Skandal passiert. Kurz vor Weihnachten ist deshalb immer der Punkt, weil man dann keinen Klempner in Berlin bekommt. Also wahrscheinlich würde man in Freiburg auch keinen bekommen, oder? Also Feiertage. So, und dann sozusagen ist sozusagen so häufig, dass Mieterinnen, die gerade aktive Auseinandersetzungen haben, Weihnachten bei Kerzenschein feiern müssen, weil es auch keinen anderen Strom mehr gibt. Also das uns da aufgefallen ist, so, das passiert relativ häufig. Man kann es in der Regel nicht nachweisen. in der Regel hat der Bauleiter einfach vergessen, am letzten Tag die Tür abzuschließen und irgendwer ist da reingegangen oder zufällig ist bei den Bauarbeiten ein Loch in der Decke entstanden. Tut uns auch herzlich leid, lieber Mieter, da können wir jetzt auch nicht so schnell machen, melden Sie sich doch Anfang Januar wieder. Also so diese Form, die deutlich machen, wir wollen, dass ihr hier auszieht. Kündigungsklagen gegen Bagatellvergehen. Ja? Noch so eine Geschichte, also wo man eigentlich drüber schmunzeln kann. In Prenzlauer Berg, einem der am stärksten aufgewerteten Stadtteile in Berlin, ist kürzlich in einem noch nicht sanierten Haus, also da, wo es noch sehr preisgünstige Wohnungen gibt, also die vielleicht ein Drittel von dem kosten, was in allen Nachbarhäusern gezahlt wird, da ist der Eigentümer gekommen und hat den Mieter und Mieterin an alle Haushalte eine Kündigung geschickt. Begründung der Kündigung war die unerlaubte Bestuhlung der Balkone. So, tatsächlich haben dann auch alle rausgefunden, im Mietvertrag steht jetzt nicht ausdrücklich drin, dass man Balkone auf dem, also dass man Stühle auf dem Balkon stellen darf. Die Mieterinnen da haben sich sehr schnell gewehrt, sind dann zu Richter gegangen und haben gesagt, sollen wir das ernst nehmen? Richterin hat sich das angeguckt und gesagt, nee, das muss man nicht ernst nehmen. Das ist sozusagen, also Kündigung wegen Bagatellvergehen sozusagen hat gute Chancen vor Gericht, aber das, was bei den Mieterinnen angekommen ist, war zum einen, dass sie festgestellt haben, wenn wir nicht durchs ganze Haus gelaufen wären und an jeder Tür geklopft hätten, es hätte zwei oder drei von den Nachbarinnen gegeben, vor allen Dingen die Älteren, die ihr Leben lang immer alles unterschrieben haben, was ihnen vorgesetzt wird, die hätten einfach nur gelesen, sie müssen bis zum 1. August ausziehen und wären ausgezogen. Ja? Und auch wenn das nur einen kleinen Teil betrifft, es wäre sozusagen der erste Schritt der Entmietung und der höheren Neuvermietung. Ein zweites Signal, das bei Mieterinnen und Mietern angekommen ist, ist, der Eigentümer, der uns das schickt, der meint es wirklich ernst. Also das ist quasi der Auftakt von einer Auseinandersetzung und es wird vermutlich nicht das letzte Schreiben von dem sein. Ja? Und allein diese Angst, wenn man all diese Beispiele kennt von den Nachbarinnen und Nachbarn und aus anderen Städten, wie so eine Verdrängung organisiert ist, kommt so ein Signal tatsächlich sehr effektiv an, weil sich eben nicht alle darauf einigen zu sagen, haha, ein Bagatellvergehen und die Richterin ist auf unserer Seite, sondern das, was sich an Sorgen gemacht wird, ist, was passiert hier eigentlich mit uns? Müssen wir hier alle ausziehen? Was wird der sich noch einfallen lassen? So, Angebot von Auszugsprämien hatte ich schon. So, das sind im Prinzip die Top 10 der Verdrängungsstrategien. Wir haben, glaube ich, insgesamt 37 unterschiedliche Formen sozusagen der Verdrängungsinstrumente. Ich werde euch nicht mit all den anderen noch langweilen. Obwohl diese einzelnen Instrumente und Strategien sehr unterschiedlich sind, gibt es einen Satz, der in allen Geschichten vorkommt. Und der Satz lautet, und dann kam der neue Eigentümer. Also fast alle diese Geschichten, egal ob das um Stress, um sozusagen Ärger im Keller, um Strom abstellen, um Kündigungsklagen, um Modernisierungsankündigungen, Eigenbedarfskündigungen, egal welchen Punkt wir uns nehmen, in fast allen Fällen, sagen die Mieterin, und dann kam der neue Eigentümer und hat gleich in der ersten Woche oder nach einem Monat damit angefangen. So, und da sozusagen haben wir uns in den Studien mit beschäftigt, haben überlegt, was ist der neue Eigentümer? Also ist das einfach eine unmoralische Generation an Immobilienwirten, haben sich die Ausbildungsgänge der Immobilienwirtschaft so stark verändert, dass die anders sind als die alten Eigentümer. Und nein, es ist ein ganz simples ökonomisches Prinzip. Was macht den neuen Eigentümer aus? Der neue Eigentümer hat das Haus gekauft. Und wie hat das gekauft? Zum extrem hohen Preis. Und wenn wir uns hier nochmal unsere bekannten Entwicklungskurven anschauen für Miet- und Eigentumspreise, dann muss man hier ergänzen, die Linie der Kaufpreise für bebaute Grundstücke, die ist sozusagen, die schwebt über allen. Ja? Und wenn ich ein Haus für 3 Millionen anstatt für 500.000 Euro kaufe, warum gebe ich so viel Geld aus? Weil ich damit rechne, dass ich dieses Geld wiederbekomme. Also das ist ja ein Investment, was darauf ausgerichtet ist, sich zu refinanzieren. Ja? Und das, was wir in immer häufigeren Fällen, feststellen, ist, dass die Preise, die gezahlt werden, letztendlich sich unter den normalen Mietentwicklungsbedingungen, also in der rechtskonformen Bewirtschaftung der Häuser, überhaupt nicht darstellen lassen. Ja, dass jemand sozusagen einen Preis bezahlt, der eigentlich das 37- oder 40-fache der Jahresnetto-Mieteinnahme bedeutet. So, wenn du jemanden hast, der so einen Preis bezahlt, dann ist doch klar, dass der neue Eigentümer nicht 40 Jahre darauf warten will, bis das Haus aus den roten Zahlen herauskommt, sondern dass der eine Abkürzung nehmen wird. Ja, die Abkürzung sieht Neuvermietungsmiete, Umwandlung in Eigentumswohnung, Abriss und Neubau, Umwidmung in Gewerberäume, also die Strategien sind relativ offen, aber wer so einen Spekulationspreis bezahlt, der muss die Spekulationen dann auch auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter tatsächlich realisieren, ja, bei der Gefahr einer Pleite. So, das ist das Geheimnis von diesen neuen Eigentümern. Ich komme nochmal auf David Madden und Peter Marcuse zurück, also wir uns eingangs schon mit Leitern gesagt haben, es gibt diesen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie. Ich glaube, dass das sozusagen vor dem Hintergrund dieser sozusagen Zahlenkaskaden und Zusammenhänge zwischen Verdrängungsdruck und Ertragserwartung beim Bezahlen von spekulativen Kaufpreisen gebauter Grundstücke relativ deutlich wird. Also dass es auch ein Konflikt ist, der anders als man das im Mietrecht häufig annimmt, jetzt nicht einfach mit einem Ausbalancieren der Interessen zu lösen ist. Ja? Also Mietrecht funktioniert in ganz vielen Fällen so, dass sie sagt, da müssen die unterschiedlichen Interessen von Mieterinnen und Vermieterinnen in Einklang gebracht werden. Aber wenn die so weit auseinandergehen, dass die einen nur sehr wenig bezahlen können und die anderen eine sehr extrem hohe Ertragserwartung haben, dann ist sozusagen eine Balance, also irgendein Mittelwert dazwischen, für beide ein Verlust und wird in der Regel nicht stattfinden.
Denkst du, oder gibt es sich aus den Zahlen, quasi erwarten denn die Erwerber dieser Immobilien wirklich ihren Kaufpreis durch Mieten zu refinanzieren oder geht es darum, quasi das Objekt aufzuhübschen und dann so schnell wie möglich irgendwie in der günstigen Marktsituation wieder abzuschließen?
Na, es gibt sozusagen in den wirtschaftswissenschaftlichen Studien sozusagen den Begriff des noch größeren Dummkopfes, also der immer gesucht wird. Ja, und die Strategie funktioniert schon gerne so, dass man sagt, ich kaufe jetzt hier das Haus. Und wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, ich muss diesen Dreck mit den Mieterinnen gar nicht alles selber machen, sondern ich finde dann jemanden, der den höheren Preis bezahlt. Und wir kennen dieses, dann kam der neue Eigentümer und sagen, dass es häufig so Kaskaden gibt, wo innerhalb von wenigen Jahren 2, 3, 4 Eigentümerwechsel stattfinden, der Preis jedes Mal höher ist, weil sonst hätte der Verkauf nicht stattgefunden. Und irgendwer sozusagen findet dann aber keinen nichts größeren Dummkopf, sondern muss sozusagen sein wirtschaftliches Glück in dem Objekt realisieren. So, und von daher, also sozusagen stimmt das, dass manchmal hinter den Rücken von Mieterinnen diese Preissteigerungs- und Spekulationskaskaden gibt, die aber im Endeffekt, wenn sie sich tatsächlich refinanzieren und realisieren sollen, immer nur im Objekt funktionieren. Ja, also sind mir noch keine anderen Fälle begegnet. Also gibt manchmal, wenn man, weiß nicht, in New York oder in London irgendwie die Wohnungsvorteile sagt, ja, da sind so Liebhaber, also die kaufen diese Grundstücke auf und behandeln wie so ein Picasso. Also die wollen gar kein Geld verdienen, die wollen einfach nur die Adresse auf ihrer Visitenkarte haben. Aber für die allermeisten Miethäuser wissen wir auch, also wenn wir uns in Berlin, Freiburg, Dresden, München, wo auch immer umschauen, die meisten Adressen, in denen Verdrängung stattfindet, sind jetzt keine Adressen, wo man sagt, also die muss irgendjemand, der viel von sich hält, unbedingt auf der Visitenkarte haben. Ja, also darum geht es also nur in Ausnahmefällen, weil das immer mal wieder gesagt wird, also dass die Anlagemotive sehr verschieden sein können. Ja? Im Endeffekt wird irgendjemand den Kaufpreis refinanzieren müssen. Das ist in der Regel sozusagen die Mieterschaft, die mit ihrer Verdrängung bezahlt, weil die Verdrängung schon eingepreist ist. So, da stellt sich insgesamt die Frage, ich komme ein bisschen zu unserer Studie zurück, was für Wohnungen werden eigentlich gebraucht? Also ganz offensichtlich nicht die Wohnungen, die zum Höchstpreis vermietet werden, weil da können ja nicht alle wohnen. Kann man sagen, wir brauchen einen Wohnversorgungsbedarf, der aus unserer Sicht mit drei Begriffen zu beschreiben ist. Die Wohnungen müssen leistbar sein, das ist der Begriff, den wir schon kennengelernt haben. Wer ein Einkommen hat, soll nicht mehr als 30% dafür ausgeben. Die müssen angemessen sein. Und zwar angemessen im Sinne einer Mindestausstattung, einer Mindestgröße. Ja, ganz anders als die Perversion des Angemessenheitsbegriffs, wie wir sie aus der Sozialgesetzgebung kennen. Also alle, die sich mit Kosten der Unterkunft beschäftigen im Rahmen von den Hartz-IV-Gesetzgebungen. Ja, da heißt es ja so schön, im Bundesgesetz, was 2005 beschlossen wurde, die Kosten der Unterkunft und der Heizung sind in tatsächlicher Höhe zu übernehmen, sofern sie angemessen sind. Ja, und die Angemessenheit, die da definiert wird, die findet sich dann in Ausführungsvorschriften, in Bemessungsgrenzen, die dann die Jobcenter und Kommunen schreiben, wo man sagt, na, Hartz-IV-Empfänger, die sollen ja auch nicht im Palast wohnen, die sozusagen dürfen eine bestimmte Miethöhe nicht überschreiten, sonst zahlen wir denen die Miete aber nicht. Also dann kommt diese Kosten Senkungsaufforderung. Und das, was wir wissen, ist, dass die Miethöhen, die in diesen Bemessungsgrenzen festgelegt sind, in der Regel nicht ausreichen, um sich in Wohnungsmärkten wie Freiburg, Berlin oder München eine neue Wohnung anzumieten. Und dass die häufig auch nicht ausreichen, um sozusagen die Bestandsmieterhöhung aufzufangen. So, und was passiert dann? Dann muss man aus seinem Regelbedarf den Teil abführen, den das Jobcenter nicht für die Miete übernimmt. Und dann sind wir aber in einem eigentlich verfassungsrechtlichen sozusagen Problem, weil wie ist der Regelbedarf definiert? Hier sind ja Experten auch dabei. Der ist definiert, dass er existenzsichernd sein soll. Der Regelbedarf ist das Existenzminimum. Und wenn ich vom Existenzminimum aber einen Teil an die Miete abführen muss, dann weiß man, das ist weniger als das Existenzminimum. Also da bricht sozusagen die ganze schöne Logik, also die ja gar nicht so schön ist, des Hartz-IV-Systems sozusagen über die Kosten der Unterkunft zusammen. Ja, und deshalb berichten auch alle, die Tafeln in den Städten organisiert, immer am Monatsende sind die Schlangen dann noch größer. Ja, weil man den Teil, den man jetzt hätte fürs Essen ausgeben können, nämlich schon für die Miete oder für den Strom bezahlt hat. So, also angemessen, bedarfsgerecht ist in vor allen Dingen alternden Gesellschaften ein wichtiges Phänomen, was zu wenig Berücksichtigung findet. Wer älter ist, nicht mehr ganz so mobil ist, braucht eigentlich eine andere Ausstattung in der Wohnung. Ja, wir kennen das, dass es von den Behindertenverbänden, von den Sozialverbänden, von organisierten Älteren sozusagen immer wieder auch die Klage gibt, es gibt zu wenig barrierefreie Wohnungen in der Stadt und wenn es sie gibt, dann sind sie meistens so teuer, dass wir sie uns nicht leisten können. Ja, und das ist eine Perversion, die wir in vielen Städten kennen, also dass sozusagen das bedarfsgerechte Ausstattung der Wohnung sozusagen häufig mit einem Preis verbunden sind, der für einen Teil derer, die darauf angewiesen wären, gar nicht zu bezahlen. Das müsste man eigentlich auch ankoppeln, müsste sagen, eine Gesellschaft müsste sich daran messen lassen, dass sie für alle Wohnbedingungen schafft, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Ja, und ich rede jetzt nicht davon, dass irgendjemand auf 100 Quadratmeter als Einzelperson im Schloss mit goldenen Wasserhähnen lebt, sondern einfach in einer Wohnung, die gut ausgestattet ist und dem Standard entspricht. Zu den leistbaren Wohnungen, um noch mal ein paar Zahlen zu bringen, man muss jetzt nicht die einzelnen Zahlen lesen, ich will nur die Logik von unserer Studie nochmal vorstellen. Wir haben hier die sozusagen sämtliche Haushalte, das sind etwa 13 Millionen von all diesen deutschen Großstädten zusammengefasst und haben die im Prinzip sortiert nach der Haushaltsgröße. Ja, seht ihr sozusagen ganz oben sind die Einpersonenhaushalte, also die Alleinlebenden, dann kommen 2, 3, 4 diese kleinen Punkte, das sind die sozusagen großen Haushalte, also Familien mit 3 Kindern zum Beispiel oder wo vielleicht eine 3-Generationen-Familie zusammen wohnt, also eher die Ausnahme inzwischen. Und von links nach rechts sehen wir relativ deutlich, also wer es sehen will, ist es organisiert nach Einkommensklassen. Ja? Hier sind wieder unsere Armen, weniger als 60% des Medianeinkommens, dann kommen die 60-80%. Ja, würde man umgangssprachlich sagen, da sind die Leute mit einem geringen Einkommen, dann kommen die Gruppen, die eher so ein Durchschnittseinkommen haben, um die 100% des Medianeinkommens und hier ganz rechts ist die Gruppe, wo unser Lehrer-Ehepaar zum Beispiel dazugehören würde, die statistisch gesehen ein höheres Einkommen haben. Ja, wir haben dann hier nicht nochmal weiter differenziert, sondern alle, die mehr als 140% des bundesweiten Medianeinkommens haben, da zusammengefasst. So, und wenn wir uns diese Struktur anschauen, dann kann man zum Beispiel für alle deutschen Großstädte zusammen sehen, wir haben fast 5 Millionen Haushalte, die haben geringe Einkommen oder sind unterhalb der Armutsquote. Ja? Nur knapp die Hälfte von denen ist irgendwie in den Transferleistungssystemen drin. Ja? Also kriegen irgendwie Hartz IV, Kosten der Unterkunft oder Wohngeld. Ja? Also ein Großteil von denen muss, wie unsere Alleinerziehende, einfach mit sehr geringen Einkommen oder einer geringen Rente über die Runden kommen. Das, was wir gemacht haben auf dieser Basis, ist, dass wir mal umgerechnet haben, wie viel Miete können sich eigentlich diese Haushalte leisten. Und dann sehen wir, dass wir einen sehr, sehr großen Bereich, also wir haben Haushalte, die können mehr als 15 Euro pro Quadratmeter bezahlen und es wäre noch leistbar, also würde die 30% nicht übersteigen. Und wir sehen aber auch, wir haben einen sehr, sehr großen Anteil und eine sehr, sehr große Anzahl, nämlich auch über 5 Millionen Haushalte, die brauchen eigentlich Mietpreise zwischen 4 und 6 Euro pro Quadratmeter. Ja, und 2,8 Millionen brauchen sogar Mietpreise unter 4 Euro. Ja, ich frage jetzt nicht, ob irgendjemand in Freiburg eine Wohnung kennt, die unter 4 Euro pro Quadratmeter kostet. Also ich kann euch sagen, wenn es sie geben würde, es würde auch in Freiburg viele geben, die genau solche Wohnungen benötigen. Ja, und also so und so über das Wohnen nachzudenken, das ist was wir mit dieser Studie versucht haben, ein bisschen genauer zu beschreiben, was auch nochmal deutlich macht, wenn beispielsweise in politischen Programmen gesagt wird, wir fördern jetzt den sozialen Wohnungsbau und da gibt es Einstiegsmieten von 6,80 Euro. Ja, also verglichen zu den Neubaumieten von 15, 16 Euro pro Quadratmeter klingt ja 6,80 Euro nahezu paradiesisch. Ja, wenn ich mir sozusagen Zahlungsfähigkeiten nach Einkommen unter Leistbarkeitskriterien anschaue, würde ich sagen, ja, 6,80 Euro ist niedriger als die sonstigen Mieten, aber verfehlt eigentlich das Ziel der Wohnungsversorgung von denen, die den größten Bedarf haben. Ja, also das sind sozusagen Dinge, die man aus den Studien herausnehmen kann. So, ich zeige euch mal ein überraschendes Bild. Wir haben hier jetzt alle Wohnungen uns angeschaut. Ja, es sind auch ungefähr 13 Millionen Wohnungen in den deutschen Großstädten und haben zur Überraschung festgestellt, es würde sogar 6,2 Millionen Wohnungen geben, die von ihrem Quadratmeterpreis angemessene, leistbare Mieten zur Verfügung stellen könnten. Ja, also eigentlich könnte man sagen, ist ja gar kein Problem. Ich habe 5 Millionen Haushalte, die brauchen die und ich habe über 6 Millionen Wohnungen, die sind vom Mietpreis her so günstig, dass sie eigentlich diese leistbare Miete bringen. Und das Problem ist aber, das sehen alle, die jetzt sich vielleicht die Struktur der Balance gemerkt haben, diese günstigen Wohnungen, die gibt es leider nicht in der richtigen Größe. Ja? Und ich mache das hier nochmal deutlich. Hier haben wir aufgelistet die sozusagen Anteile der Haushalte. Die blauen Linien, also über fast 50% Einpersonenhaushalte, Alleinlebende, aber nur 18% von Wohnungen, die so klein sind, dass sie für die tatsächlich geeignet sind. Ja? Und dann sehen wir vor allen Dingen in den Bereichen von 3-Personen-, 4-Personen-Haushalte, da gibt es weniger Haushalte, aber reichlich von diesen Wohnungen. Und was passiert auf Wohnungsmärkten, weil ja alle eine Wohnung brauchen, dass die 1-Personen-Haushalte in diese größeren Bereiche ziehen müssen. Weil es gibt ja gar nicht genug kleine Wohnungen. Ja? Und dann kann es sein, dass es hier eine 75-Quadratmeter-Wohnung gibt, die tatsächlich noch 5,50 Euro kostet. Wenn ich da aber als Alleinstehende oder Alleinstehender drin wohne und ein geringes Einkommen habe, dann wird meine Leistbarkeit auch wieder gebrochen. Und ich beschreibe das, um so ein bisschen das Dilemma auch zu bringen, dass es sozusagen teilweise sozusagen nicht nur dieser Aufruf ist, liebe Eigentümer, verzichtet endlich auf die Mieteinnahme. Wir haben sozusagen auch nochmal ein strukturelles Problem, dass selbst da, wo es sozusagen faire Vermieter gibt, die nicht jede Mietsteigerung ausnutzen, dazu kommen kann, dass es trotzdem keine leistbaren Mietverhältnisse gibt. Ja, also und wenn ich beim Jobcenter zum Beispiel mit so einer Wohnung gehe und sage, ich habe hier einen Vermieter, der nimmt nur 5 Euro, aber die Wohnung hat 75 Quadratmeter, dann werden die mir trotzdem sagen, deine Wohnkosten sind zu hoch. Such dir mal endlich was Billiges. Ja, dann kann man tausendmal erklären, dass es dieses Billige nicht gibt. Die werden einfach die Wohnkosten streichen und dann findet man sich an der Tafel wieder. So. Das, was wir aus den Differenzen von diesen Nachfragen und den Angeboten heraus destilliert haben, war die sogenannte Wohnversorgungslücke. Also wie viele Wohnungen fehlen, selbst im Fall der idealen Verteilung, kleine Haushalte in kleinen Wohnungen, die einkommensarmen Haushalte in den günstigsten Wohnungen, dass wenn wir alle verteilen würden, haben wir gefragt, würde es in den Städten eigentlich reichen? Also was auch für diese Hartz-IV-Diskussion wichtig ist. Also gibt es überhaupt die Wohnungen, wo man mit der Bemessungsgrenze leben kann. Ja? Und dann haben wir festgestellt, diese Wohnung gibt es nicht und haben hier mal nach Bundesländern dargestellt, wie groß diese Versorgungslücke, die soziale Versorgungslücke ist, insgesamt 1,2 Millionen Wohnungen in den deutschen Großstädten. Ja? So, und das sind keine Wohnungen, anders als uns die Baulobby erklären will, dass man sagt, so, wir haben einen Baubedarf und müssen sozusagen neue Wohnungen dazu bauen, sondern das ist einfach bei einer Analyse des Bestandes, das sind Wohnungen, die im Moment zu teuer sind, wo es eigentlich eine Mietabsenkung geben müsste, damit das Prinzip der Leistbarkeit sich durchsetzt. Ja? Und das sollte uns begleiten. Ich Ihr kennt jetzt diese Systematik schon. Das sind die Zahlen von Freiburg. Kann man alles in der Studie genauer nachlesen. Ich lese euch das jetzt nicht einzeln vor. Nur so viel, auch in Freiburg gibt es 37% von Haushalten, die nach diesen Einkommensklassifizierungen als arm oder gering verdient zu bezeichnen sind oder die Einkommen so haben. Großes Problem, noch stärker als im Bundesdurchschnitt, 84% sind kleine Haushalte. 84% leben alleine oder nur zu zweit. Und wir werden gleich, ich überspringe ein bisschen, sehen, dass sozusagen dieses Verteilungsproblem der Wohnung sozusagen auch in Freiburg ganz massiv zu Buche schlägt und hier rechnerisch sogar das Ausweichen der Ein-Personen-Haushalt bis in den Bereich zu 90 Quadratmeter. Also selbst wenn ich sozusagen mir überlege, wie kann ich die Wohnungen, die es gibt und die Haushalte, die es gibt, möglichst fair verteilen, würde ich dazu kommen, dass Ein-Personen-Haushalte in Wohnungen bis zu 90 Quadratmeter, also 75 bis 90 Quadratmeter wohnen müssen, wo nämlich unter jeglichen Vorstellungen deutlich wird, kann man gar nicht. Also sozusagen, also das will man auch keinem privaten Eigentümer zumuten. Also wir haben es dann mal ausgerechnet. Also das ist dann ungefähr ein Netto-Kaltmietpreis von 1,20 Euro. Also wenn das leistbar sein soll. Also da gibt es ein deutliches Problem. So, was machen wir jetzt mit dem Problem? Wer schließt uns die Lücke mit den leistbaren Wohnungen? Wer?
Also eben bei diesen frühen, ich meine hier in Freiburg, WG und dann... mit WGs habe ich ja dieses Problem sofort aufgelöst und Realität, also ich wohne in 20, also ich glaube jeder hier wohnt in der WG. Also ich würde auch nicht auf die Idee kommen, jetzt zu verlangen, ich will 90 Quadratmeter wohnen für mich alleine. Das fände ich total
schwachsinnig. WGs werden in der Regel überschätzt von ihrer, also es ist ja eine alters- und milieuspezifische Angelegenheit und in diesen Abfragen sind sozusagen Wohngemeinschaften, also es wird immer gefragt, nicht wie groß ist dein Haushalt, sondern wie viele Personen leben in der Wohnung. So, und das heißt, also die WGs sind hier eigentlich schon mit berücksichtigt in den Daten. Also kann man gerne in die Studie gehen, also und der Anteil von Alleinlebenden ist tatsächlich, und zu Zweitlebenden nur, ist tatsächlich deutlich größer, als man das häufig vermutet.
Aber wir sagen, die Flexibilität will ich auch verlangen zu können.
Genau. Ist ein ganz wichtiger Punkt, also das gemeinsame Wohnen wäre für solche Situationen immer eine Lösung. Und ich gehe jetzt nochmal auf die Hartz-IV-Gesetzgebung zurück, da wäre es sogar für den Staat im Eigeninteresse, dass man sagt, wenn zwei oder drei alleinlebende Bedarfsgemeinschaften zusammen in so einer großen Wohnung leben, ich müsste ja als Staat viel weniger Wohnkosten bezahlen, als wenn ich dreimal den Satz für eine Einraumwohnung bezahle. So, was macht der Staat aber? Der sagt, ist ja prima, dass ihr zusammengezogen seid, und ich jetzt Wohnkosten sparen kann, jetzt definiere ich euch nochmal als Bedarfsgemeinschaft und dann kürze ich euch die Grundbezüge. Ja, also und eigentlich müsste es umgekehrt sein, man müsste sagen, für diejenigen, die sich entscheiden, zusammenzuwohnen, wohnen, müsste es eigentlich so eine Art sozialstaatlichen Anreiz geben, dass man sagt, ihr kriegt eine Prämie von 100 Euro noch zusätzlich zu der Grundsicherung, damit ihr das auch wirklich macht. So, also es gibt ganz viele Regeln, die dem entgegenstehen. Wir haben auch Mietgesetzgebung, sozusagen auch so ein Fall. Also es gibt bis heute sozusagen ganz wenige mietrechtliche Regeln, die sozusagen das gemeinschaftliche Wohnen wirklich fair für alle Seiten verteilen. Also da kommt es dann immer darauf an, dass man sagt, na, in der Gruppe, wir finden irgendeinen Deal zusammen, aber also schon wenn es darum geht, dass Vermieter gemeinschaftliche Kollektivmietverträge ausstellen sollen, dann sagen die immer, haben wir leider gar nicht hier in unserem Dokumentensatz, wo die verschiedenen Mietverträge da sind. Also sozusagen, es gibt sozusagen tatsächlich ein paar strukturelle Barrieren, die dieses gemeinschaftliche Wohnen nicht gerade unterstützen. Dritter Punkt, Wohnungsbauprogramme. Ja, versucht mal mit einem Förderprogramm, was an diesen engen Bemessungsgrenzen für die Wohnflächen in den zu fördernden Personenkreisen orientiert ist, zu sagen, wir wollen hier aber als große Gruppe zu 10 zusammenwohnen. Dann sagen die, dafür haben wir aber sozusagen eigentlich keine Regeln, wie wir da die Fördergelder verteilen. Also sozusagen ist ein ganz wichtiger Punkt. Gemeinschaftliches Wohnen würde viele Probleme lösen können, wird aber tatsächlich weder vom Markt noch vom Staat im Moment sonderlich gefördert. Und wenn du sagst, ich wohne seit immer schon in WGs, sozusagen ist das eine Form von Selbsthilfe, aber eigentlich würde ich erwarten, dass es Rahmenbedingungen gibt, die das sozusagen für möglichst viele ermöglichen. So, wer schließt uns jetzt die Wohnversorgungslücke? Der Markt mit seinen Angebotsmieten, haben wir schon kennengelernt, der macht das nicht. Der Markt mit seinen Eigentumspreisen, der schließt die uns nicht relativ einfach. Private Immobilieninvestitionen zielen auf Gewinne. Wir sprechen deshalb von der sozialen Blindheit des Marktes. Ist relativ simpel zu sagen, wenn ich investiere in den Wohnungsmarkt, dann will ich mindestens die durchschnittliche Verzinsung, die durchschnittliche Verzinsung, die alle anderen auch haben, für mich erzielen. Ja, und mit unterdurchschnittlichen Mieten, die wir aber brauchen, wird man keine durchschnittlichen Gewinne erzielen können. Also deshalb soziale Blindheit, der Markt wird immer nur für Durchschnittswerte oder höhere Werte neue Wohnungen produzieren. Wenn der Private das nicht macht, dann fragt man sich, was macht der Staat? Was macht der? So, der hat früher mal Wohnungsbau gefördert. In Massen. Ja, also in Spitzen sind 450.000 geförderte Wohnungen pro Jahr gebaut worden. Und wir sehen so, wenn ich mich hier wegducke, seht ihr das auch, in den 90er, 2000er Jahre sozusagen wird sozusagen nur noch so ein Spurenelement der früheren Förderaktivität ausgegeben. Ja, wir sind jetzt ganz stolz, dass wir wieder fast bei 25.000 Sozialwohnungen pro Jahr sind. Ja, dafür gibt der Bund 2 Milliarden Euro pro Jahr aus. So, könnte man sagen, vielleicht ist ja der soziale Wohnungsbau heute auch gar nicht mehr so notwendig, weil wir haben ja in den 50er, 60er Jahren, also zumindest in westdeutschen Städten, ganz viel gebaut. Ja, was ist aus den Sozialwohnungen geworden? Insgesamt sind es fast 5 Millionen soziale Mietwohnungen, die entstanden sind in der gesamten Zeit, und ungefähr 1,2 Millionen gibt es aber heute nur noch. Es fehlen also fast 4 Millionen Sozialwohnungen. Wo sind die geblieben? Hat es Tsunami, Erdbeben gegeben? Sind die verschwunden? Nee, die sind, wie heißt es mal schön, die Bindungen sind ausgelaufen. Ja, also man stellt mir dann immer so Bilder vor, also wie die Bindung ausläuft. So, und warum läuft die Bindung aus? Weil der Staat von Anfang an gesagt hat, in unserem Förderprogramm, da wollen wir nicht nur die Gemeinnützigen, die öffentlichen, genossenschaftlichen, da wollen wir auch Private mit einladen. Jeder soll mitmachen. Also wie so eine, in den 50er Jahren, wie so eine Vorwegnahme der europäischen Dienstleistungs- und Vergaberichtlinie, dass man sagt, man darf keine Eigentümer diskriminieren bei der Vergabe von Förderprogrammen. Und dann hat sich herausgestellt, Private, die würden jetzt keine Dauerbindung wollen. Also die wollen ja Geld mit den Wohnungen verdienen. Und deshalb hat man gesagt, sozialer Wohnungsbau ist immer nur zeitig befristet. Ja? 20 bis 30 Jahre. In manchen Städten gab es mal Förderprogramme, da gab es 40 Jahre lang befristet. Aber wenn die Zeit ausgelaufen ist, wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn der letzte Darlehensbetrag an den Staat zurückgezahlt ist, dann endet die Eigenschaft sozial geförderter Wohnungsbau. Dann endet die Mietpreisbindung, dann endet die Belegungsbindung. Und man kann aus der Wohnung, wenn sie in einer guten Lage ist, man kann die modernisieren, man kann die verkaufen, man kann die Miete steigern, kann die auch abreißen, wenn man was Neues da bauen will. Also dann verliert sozusagen die soziale Wohnung ihren Charakter. Wenn man sich international beschäftigt, habe das in vielen europäischen Ländern mir angeguckt, wie machen die eigentlich ihre Förderprogramme, stellt man fest, das gibt es nur in Deutschland. Also dieses System der zeitlich befristeten Bindung ist sozusagen, daraus ist nur die alte Bundesrepublik gekommen. Das ist sozusagen egal, ob in England, in Schweden, in Frankreich, in Österreich, überall hat man verstanden, wenn der Staat fördert, und Wohnungsbauförderung ist tatsächlich teuer. Also wissen ja alle, Wohnungsbau sozusagen kriegt man jetzt nicht für ein Appen und ein Ei, sondern es kostet richtig viel Geld. Wenn der Staat so viel Geld reinsteckt, dann will er das auch für immer für sich nutzen können. Ja, darauf hat man in Deutschland verzichtet, hat gesagt, nee, wir machen diese zeitlich befristeten Bindungen, das soll nur so ein Übergangsphänomen sein, und führt letztendlich dazu, dass man sagen kann, sozialer Wohnungsbau ist ein Wirtschaftsförderprogramm für überwiegend private Eigentümer mit einer sozialen Zwischennutzung. Ja? So, das ist das, was wir bekommen haben. So. So, können wir mal von diesen Spitzenzeiten abrechnen, also 50er, Anfang 60er Jahre, wenn da 30 bis 40 Jahre, also 30 Jahre Bindung drauf waren, wann sind die meisten von diesen Wohnungen ausgelaufen, also die Bindung abgelaufen? Ende der 80er. Was Ende der 80er passiert, ist der damalige Finanzminister Weigel von der CSU hingekommen und hat gesagt, wir müssen eine Steuerreform machen. Also man macht ja immer mal wieder Steuerreform. Aber ein Element dieser Steuerreform war, dass man sagt, wir müssen die Verschwendung von Steuergeldern für den gemeinnützigen Wohnungsbau endlich beenden. Wir müssen die Wohnungsgemeinnützigkeit abschaffen. Die Wohnungsgemeinnützigkeit, die bedeutete für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, dass die sich so wie alle anderen gemeinnützigen Vereine, dass die keine Gewinne machen dürfen. Ja? Und deshalb steuerliche Bevorzugung kriegen und bestimmte Auflagen bei der Vermietung einhalten müssen. Ein großer Teil dieser Bauherren, die die Fördergelder genommen haben, die waren in den 60er, 70er Jahren, die waren auch in den 50er Jahren, als gemeinnützige Wohnungsunternehmen organisiert. Ja, das hätte eigentlich geheißen, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass die Bindung ausläuft, weil jetzt greift das Prinzip der Gemeinnützigkeit. Ich darf hier gar keinen Gewinn machen. Ja? In Österreich ist das Förderprogramm so, gibt auch zeitlich befristete Förderung. Nach 26 Jahren endet die förderbedingte Bindung. Und weil die aber gemeinnützig sind, muss die Miete sogar abgesenkt werden nach Ablauf der Bindungsfrist. Ja? Bei uns steigt die Miete, wenn die Bindung ausgelaufen ist. So, also hat man gerade zum richtigen Zeitpunkt die Gemeinnützigkeit abgeschafft, um die ehemaligen Sozialwohnungen eigentlich in handelbare Güter zu verwandeln. Ja, wir können das weiter betrachten. Das sind das für Bestände? Das sind Bestände, die zum Teil in den LEGs, in den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, in den Eisenbahnerwohnungen organisiert waren. 2 Millionen von denen sind verkauft worden. 2 Millionen ehemals gemeinnützige Wohnungen, die meisten öffentlichen Fördergelder, sind verkauft worden. Warum konnte man die verkaufen an internationale Investoren? Ja, weil die keine Bindung mehr hatten, weil die auch keine Gemeinnützigkeit mehr hatten. Ja, wer hätte denn ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen gekauft? Ja? Wäre BlackRock gekommen und hätte gesagt, ich kaufe ein Wohnungsunternehmen mit 130.000 Wohnungen wie die LEG in Nordrhein-Westfalen, mit der man keine Profite machen darf? Nee, hätten sie, also sozusagen, es wäre völlig absurd, also die Privatisierung dazu machen. Und so kann man sehen, dass es im Prinzip zwei Wellen gab, in denen sozusagen diese ehemals geförderten Wohnungen erst sozusagen um ihre Gemeinnützigkeit beraubt wurden und dann 10 Jahre später sozusagen auch noch auf internationalen Märkten verkauft wurden und inzwischen in der, an der Börse gehandelt sind, ja, die Vonovia oder Deutsche Wohnen. Okay, also ein Problem. Zweiter Punkt, sozusagen das Lieblingsinstrument der Immobilienwirtschaft. Die sagen, der soziale Wohnungsbau, der hatte Fehler, aber der Hauptfehler, der ist ja, dass da die Fehlbeleger vorkommen können. Ja? Also stell dir mal vor, ich baue da als Staat so eine Sozialwohnung und dann wohnt jemand da drin, der ist als Student eingezogen und bleibt dann als Professor immer noch da wohnen. Ja? Da habe ich doch Geld ausgegeben für jemanden, der es gar nicht braucht. Wohnst du im sozialen Wohnung?
Ich.
So. Das ist gut. Also ich habe auch noch nie diesen Professor getroffen, der da am Boden geblieben ist. Diese Angst hat die Immobilienwirtschaft. Gibt es keine Zahlen, die behaupten immer 50% Fehlbeleger. Da, wo man es mal untersucht hat, sind es vielleicht 10 oder 15%. Aber unabhängig davon sagen die, das Beste ist eigentlich Subjektförderung. Die ist so schön zielgenau. Wenn ich das Wohngeld zahle, dann geht es ja an die, die wenig Geld haben, die es also dringend brauchen. Wenn die ein höheres Einkommen haben, dann kriegen die es nicht mehr. Zielgenauigkeit, ja, ist das große Schlagwort. Und dann denkt man sich, dann gucken wir mal uns das Ziel von diesen Wohngeldzahlungen an. Ja, also es wird an die Haushalte ausgereicht, die wenig Geld haben. Was müssen die mit dem Wohngeld machen? Die müssen die Miete zahlen, die sie sonst gar nicht bezahlen könnten. Sonst würden sie ja kein Wohngeld kriegen. Und wo geht diese Miete hin? Genau, an die Eigentümerverbände, die sagen, dass die Zielgenauigkeit des Wohngelds zeigt, dass das das beste Instrument ist. Ja? Und das ist letztendlich eine Form von Wirtschaftsförderung. Hier sind nur die Bundesmittel adressiert, zusammen mit den Kosten der Unterkunft pro Jahr 17 Milliarden Euro. Ausnahmen. 17 Milliarden Euro Subjektfördermittel fließen jedes Jahr an die überwiegend privat organisierte Wohnungswirtschaft. So, und dieselben, die sagen, dieses Geld müsst ihr sogar noch aufstocken am besten, das ist das beste Instrument, was uns einfallen könnte. Also dieselben, die diese Gelder, 17 Milliarden Euro, hat jemand Ahnung, wie viel Steinkohleförderung Subvention war? 4 Milliarden Euro pro Jahr. Skandalös, hat man immer gesagt. Also dass dieser Wirtschaftszweig, den keiner braucht, so stark subventioniert wird. Immobilienwirtschaft kriegt 17 Milliarden Euro pro Jahr an Subjektfördermittel bezahlt für Mieten, die man aus den Einkommen sonst nicht zahlen könnte. Und dieselben, die diese Gelder bekommen, die sogar noch eine Aufstockung der Gelder fordern, die sagen, bei jeder kleinsten Mietpreisbremse oder bei jedem neuen Eingriff in die Modernisierungsumlagen, man darf auf keinen Fall in den Markt eingreifen. Ja, also das ist eine völlig absurde Vorstellung, dass diejenigen, die sozusagen ganz unmittelbar subventioniert werden von solchen Zahlungen, sagen, der Staat solle sich da raushalten.
Ist der Anstieg jetzt, weil mehr, also das Wort Subjekt finde ich nicht krass in dem, aber weil mehr Subjekte förderbedürftig sind oder weil die Mieten eben so gestiegen sind?
Da ist beides drin, da ist sogar hier, also das ist ein kleiner statistischer Fehler, dieser Haken, da kommt noch die Umstellung von dem alten Arbeitslosengeld ins neue Hartz IV und die Kosten der Unterkunft. ist beides drin. Also die Mieten steigen, die Zahl der Bedürftigen steigt und sozusagen der Modus, in dem das vergeben wird, steigt. So, jetzt haben wir das schon kennengelernt. Also relativ wenig Objektfördermittel, also Gelder für den sozialen Wohnungsbau. Dann diese hellblaue Welle, die haben wir eben kennengelernt, das sind die Subjektfördermittel. Hier nur die Gelder des Bundes. So, und darüber ist jetzt nochmal so ein dunkler Bereich und das sind die Fördergelder, die als steuerliche Begünstigung gezahlt worden. Das ist nicht die normale Abschreibung, diese 2% pro Jahr für Wohnungsbauinvestitionen, sondern es sind Sonderabschreibungen, das sind teilweise Eigentumsfördermittel, die der Staat sozusagen gewährt hat, die sich nochmal auf einen Betrag von 4 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr Bundesmittel sozusagen summiert haben. Dass wir hier also so einen richtig schönen großen Buckelwal der staatlichen Subventionen letztendlich sehen, von dem man sagen kann, nur ein ganz kleiner Teil erwirkt tatsächlich irgendeinen sozialen Effekt im Bereich von Wohnungen. Ja, von denen haben wir schon kennengelernt. Die sind leider nur kurzfristig, also für 20 oder 30 Jahre gebunden und die Mieten sind zu hoch. Ja, also sozusagen ein völlig verrücktes System. Wofür diese Grafik gut ist, also einerseits zeigt sie sozusagen, was alles schiefläuft, zum anderen ist das meine Grafik, wenn wieder jemand sagt, eure Forderungen sind völlig unrealistisch, wer soll das denn bezahlen? Ja, da kann man wirklich sagen, also Geld für den Wohnungsmarkt ist jetzt wirklich nicht das Problem. Ja, im Durchschnitt seit 1990 sind es 8 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr, die da jedes Jahr fließen, nur aus Bundesmitteln. Ja, dann kommen noch irgendwie Wohngeldzahlungen, HDU-Kosten der Kommunen mit dazu, andere staatliche Gelder. So, und das wäre so die Größe von einem sozusagen guten Wohnungsbauprogramm für eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft. So, das, was wir also kennengelernt haben oder wissen sollten jetzt, ist, soziale Wohnungsversorgung ist eine öffentliche Aufgabe, dafür würde es sogar Geld geben, also der Staat hat offensichtlich genug Geld für die Organisation der Wohnungsversorgung und die muss gegen private Profit- oder Geschäftsinteressen durchgesetzt werden an ganz vielen Stellen. Also sozusagen sehen wir bei, also schon die Mietpreisbremse ist ja so ein Beispiel, die uns deutlich macht, sozusagen selbst ganz kleine Regeln, also eine Beschränkung der möglichen Zusatzgewinne. Also da wird ja nicht mal die Miete abgesenkt, sondern wird nur gesagt, du darfst weniger mehr nehmen, als du dir eigentlich gewünscht hast. Selbst die führt quasi zu so einem Proteststurm und zu Umgehungsmöglichkeiten und zu diesem tollen Trick, dass man sagt, ich habe da keine Wohnung, das ist ein möbliertes Zimmer und dafür habt ihr die Regel vergessen. Ja? Und dann kann sich vorstellen, dass jetzt die Justiz Ministerin mit ihrer Abteilung da sitzt und eine Verschärfung der Mietpreisbremse aushält, dann wird da drin stehen, möblierte Zimmer zählen nicht und dann wird die Wohnungswirtschaft sozusagen ein halbes Jahr später den nächsten Trick gefunden haben, wie man das umgeht. Ja, und all diese Umgehungstatbestände kennen wir aus den Milieuschutzgebieten, die kennen wir aus den sozusagen Sozialkarten, die kennen wir aus diesen Bereichen, wenn die Städte sagen, wir machen städtebaulichen Vertrag mit Privaten, die sollen 30% Sozialwohnungen bauen, klingt immer toll, ja, und dann hat die Stadt aber vergessen reinzuschreiben, dass damit die Quadratmeter gemeint sind und nicht die Wohnung und kriegen dann 8% der gesamten Fläche als kleine Sozialapartments geboten. Also sozusagen was ich da sagen möchte, ist, dass wir unglaublich viel Erfahrung haben, dass sozusagen das freundliche Regulieren von Privaten in der Regel nicht dazu führt, dass man den sozialen Effekt bekommt, den man will. Und wenn die das nicht machen, dann muss man sich eigentlich eine gemeinwirtschaftliche oder gemeinnützige Wohnungswirtschaft suchen. Aus meiner Sicht, ich bin gleich am Ende, also mit dem Vortrag zumindest, sehen wir, dass wir wirklich vor vier Herausforderungen stehen. Wir brauchen einen wirklich radikalisierten Mieterschutz und Mietpreisschutz. Wir haben vorhin über diese Verdrängungsoptionen gesprochen. Wir haben auch diese Tafel kennengelernt, wo wir sagen, es gibt eigentlich 6,2 Millionen Wohnungen, die vom Mietpreis her eigentlich leistbar wären, wenn die richtigen Haushalte drin wohnen würden. Ja, und die geraten aber am stärksten unter Druck. Also die geraten mit jeder Neuvermietung unter Druck, die geraten mit jeder Modernisierungsmaßnahme unter Druck. Ja, und deshalb steht da auch nicht nur Mieterschutz, sondern auch ein Mietpreisschutz. Also Städte, die Probleme mit der sozialen Wohnversorgung haben, habe ich vorhin gar nicht gesagt, in Freiburg fehlen ungefähr 22.000 leistbare Wohnungen, oder hat es gesagt? So, die sozusagen kann man sich sozusagen kaum vorstellen, dass die in einem Neubauförderprogramm entstehen. Ja, und selbst wenn man das sich vornehmen würde, dass man das alles jetzt neu baut, weil die ja fehlen und weil die Stadt das erfüllen will, dann wäre es natürlich sträflich, wenn man sagt, günstige Wohnungen schützen wir nicht, weil dann ist ja der Bedarf, den man dann neu bauen muss, noch größer. Ja, also von daher Mietpreisschutz ein ganz wichtiger Punkt. Günstigen Wohnraum neu bauen, da wird man letztendlich letztendlich gemeinwirtschaftliche Baustrukturen auf spekulationsfreien Grundstücken brauchen. Das klingt völlig sozusagen utopisch. Kurzer Blick nach Wien, da gibt es ja nicht nur sozusagen das alte rote Wien, was in den 20er Jahren den Gemeindebau aufgebaut hat, die haben im letzten Jahr eine neue Bauordnung in der Gemeinde festgelegt und haben als erstes gesagt, wir führen eine Widmungskategorie sozialer Wohnungsbau ein. Das heißt also, wenn hier Baurecht gegeben wird, dann sagt man, naja, wir haben den Stadtrat beschlossen, dass auch 30% Soziales daran entstehen soll und wie das genau entsteht, das regelt dann der städtebauliche Vertrag, der zwischen dem Stadtplanungsamt und diesem Eigentümer geschlossen wird und dann sagt er vielleicht, er will noch 3 Parkplätze weniger haben und dafür eine Etage mehr und dann würde er vielleicht 28 von den 30% erfüllen und dann kommt man sich irgendwie näher und also ist alles kompliziert. So, was macht Wien? Die sagen, wir haben nicht nur einen Stadtratbeschluss, hier soll sozialer Wohnbau entstehen, sondern wir widmen den Preis, das steht dann im Grundbuch. Im Grundbuch steht drin, das ist ein Gebiet, wo sozialer Wohnbau entstehen soll. Zumindest 60% auf der Fläche. So, zweitens, was ist damit verbunden? Haben die so austarierte Förderprogramme, dass dieser ein sozialer Wohnungsbau, der kann natürlich nicht auf einem Grundstück mit spekulativen Grundstückskosten gebaut werden. Also wenn man 1.000 Euro pro Quadratmeter Grundstück baut, kann ja gar kein sozialer Wohnungsbau oder keine sozial bezahlbare Miete rauskommen. Also wird mit der Widmung als soziales Wohnbaugebiet gleichzeitig festgelegt, der Grundstückspreis darf nicht höher als 180 Euro sein. Das heißt also, ich gebe dem bisherigen Ackerland- oder Bratenbesitzer ein Baurecht, der kriegt sogar eine Aufwertung, weil vorher war es viel, viel weniger wert, aber er kann sozusagen nicht mehr sozusagen Spekulationspreise bezahlen, sondern muss sich an diesen Widmungspreis halten. Ja? Also nur das, was es heißt, irgendwie spekulationsfreie Grundstücke, da muss man jetzt nicht, könnte man auch, aber man muss jetzt keine soziale Revolution vom Zaun brechen, sondern man könnte einfach nur Widmungspreise festlegen. Also so. Miete neu denken, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wenn diese Leistbarkeit im Prinzip ist, ja, und das leuchtet, glaube ich, vielen ein, dass man sagt, wer wenig Geld hat, kann ja nicht so viel für die Miete ausgeben, dann werden wir ganz schnell feststellen, das ist ein Prinzip, was aus sozialer Perspektive einleuchtet, was aber scheinbar mit dem Wohnungsmarkt gar nicht funktionieren kann. Ja, welche Prinzipien der Mietpreisfestsetzung haben wir da? Wir haben den Markt, also wer das meiste bietet, kriegt die Wohnung, ja, also Marktpreis. Und wir haben bei Genossenschaften und anderen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften im besten Fall das Prinzip der Kostenmiete. Dass man sagt, die Wohnung hat aber im Bau und mit dem Grundstück so und so viel gekostet und das muss ich jetzt wieder bekommen. Ja, und selbst mit dem Förderprogramm haben wir vorhin kennengelernt, subventioniere es dann auf 6,50 Euro oder 6,80 Euro. Man weiß aber genau, von denen, die da einziehen, sind einige dabei, die könnten auch 8 Euro bezahlen und andere können aber eigentlich nur 4 Euro bezahlen. Ja, und da gibt es aber kein Rand drum. Eigentlich müsste man mit Mietpreisstufen oder ähnlichen Dingen experimentieren. Die einzigen, die das sozusagen im Moment machen, sind kleine Baugruppen, die im Prinzip nach Solidarprinzip untereinander Mietstufen vielleicht nach Einkommen feststellen. Ja? Also das heißt, wenn man tatsächlich Leistbarkeit als Orientierung nimmt, müsste man einen Sektor schaffen, wo Mietpreisfestlegung anders funktioniert, als wir es bisher gewohnt sind. Ja? Und ein dritter Punkt, Wohnen als soziale Infrastruktur sehen, ist eine öffentliche Aufgabe, gibt ganz viele Landesverfassungen, wo drinsteht, das Recht auf Wohnen ist Aufgabe des Staates, das sicherzustellen. Wenn man das wirklich will, dann wird man sowas wie einen gemeinnützigen Wohnungssektor wieder einführen müssen, in dem sozusagen nicht profitorientierte Wirtschaftsprinzipien maßgeblich sind. So, es gibt keinen Mangel von Vorschlägen da drin. Ich überspringe mal. Wir haben hier auf dem alternativen Wohngipfel haben Verbände, Gewerkschaften, kleine Initiativen 59 sehr konkrete Forderungen in allen möglichen mietrechtlichen, liegenschaftspolitischen Debatten aufgerufen. Wir haben in einzelnen Städten, wie in Berlin, Regierungskoalitionen, die sich zumindest eine progressive Wohnungspolitik auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben bundesweit eine Fachdiskussion inzwischen, die Konzepte der Gemeinnützigkeit, die Wiedereinführung von Gemeinnützigkeit, das was da von Weigel 1989 abgeschafft wurde, wieder wollen. Und man kann relativ deutlich sagen, es fehlt also nicht an den konkreten Ideen, aber es fehlt am politischen Willen, das durchzusetzen. Ja, und warum es an diesem Willen fehlt, will ich ein Abschlussbild zeigen. Eintrag nach dem alternativen Wohngipfel, also muss man auch sagen, das war der Grund dafür, dass wir den organisiert haben, hat ja der Wohngipfel bei der Kanzlerin stattgefunden. Ja, wo gesagt wird, also das Wohnen ist die größte soziale Aufgabe unserer Zeit. Und deshalb lade ich alle ein, die wirklich wichtig sind, diese soziale Aufgabe zu lösen. So, und Lobby Control, die haben mal die Zusammensetzung sozusagen dokumentiert, derer, die da eingeladen waren. Da sind 7 mal Immobilieneigentümerverbände dabei, da sind 4 Baulobbyverbände dabei, da sind Ingenieur- und Architektenverbände dabei, die ungefähr 3/4 sozusagen der Teilnehmerin machen. Dann haben wir den Mieterbund mit 1 Stimme, sonstige, das sind Umweltverbände und glaube ich so Denkmalschutz-Sachen, 2 Gewerkschaften, DGB, IGBAU, die eine, sagen wir mal, gewünschte Position in solchen Diskussionen häufig aufnehmen. So, und wenn man sich das anguckt und nochmal daran erinnert, der Konflikt besteht zwischen denen, die Wohnen als Zuhause und die Wohnen als Immobilie sehen. Dann können wir sozusagen jetzt mal versuchen zuzuordnen. Ja? Da sind 3/4, die sehen Wohnen als Immobilie. Die werden eingeladen, weil sie die Experten sind. Und die werden jetzt Vorschläge machen, wie man die Wohnungsfrage lösen kann. Ja, die Vorschläge sind relativ schnell auf den Punkt gebracht. Wir brauchen Bauland, um neu zu bauen. Wir brauchen Steuerabschreibungen, um schneller und neuer zu bauen. Die Behörden sollen endlich in die Lage versetzt werden, Baugenehmigungen noch schneller zu bearbeiten, um schneller und deutlicher zu bauen. Und bitte, bitte, bitte nehmt die Mietpreisbremse wieder weg. Die sozusagen schreckt doch Investoren nur ab. So, das ist das Programm von denen, die da eingeladen werden. Und solange das so ist, also solange die Wohnungspolitik letztendlich von einer Immobilienverwertungskoalition bestimmt wird, also von denen bestimmt wird, auch die Diskurse, die ein Eigeninteresse an der Verwertung von Grundstücken und Immobilien haben, sozusagen wird sich relativ wenig ändern. Und ich bin froh, also weil ich mal vermute, dass die allermeisten von hier Wohnen eher so als Zuhause ansehen und dass wir uns sozusagen für das Wohnen als Zuhause organisieren, bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Städte sozusagen ganz gravierend verändern werden, weil wir sind nämlich schon da und auch all die Ideen, wie man Wohnen sozial gestalten kann, wie man Wohnen als Zuhause organisieren kann, die müssen sozusagen nicht kompliziert erfunden werden, die werden auch nicht an der Universität zusammengeschrieben, sondern die werden in ganz vielen kleinen Projekten von Initiativen eigentlich schon gefordert. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann wissen wir, die Stadt von morgen, die ist schon da und ich bin mir sicher, dass sie auch schon hier im Saal ist und wir müssen sie jetzt bloß noch aufwecken.